Hallo und einen wunderschönen guten Morgen oder auch Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Für uns ist es Morgen. Herzlich willkommen in der Tarnisch Tavern. Ich bin heute euer Host und mit dabei ist der Jay.
Hi, hallöch. Schönen guten Abend. Oder nee, morgen. Bei uns ist es morgen, stimmt.
Wie man wahrscheinlich in den zukünftigen Aufnahmen immer merken wird, dass wir jetzt morgens statt abends aufnehmen oder mittags.
Ja.
Wir sind immer so, guten Morgen, hallo.
Vor einer halben Stunde noch geschlafen.
So ungefähr. Naja, aber wenn es klappt, dann klappt es. Und das ist ja sehr schön. Yes. Ja, in der letzten Folge habt ihr es ja schon gehört, wir können jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger aufnehmen, wenn auch noch nicht so ganz regelmäßig wahrscheinlich, halt so wie es gerade passt, aber zumindest wieder regelmäßiger. Und heute ist es auch schon soweit und wir haben heute keine Schnackfolge, denn es ist auch ein bisschen Recherche passiert und ich freue mich, das heute machen zu können mit euch.
Die Lore geht weiter.
Die Lore geht endlich weiter. Ich höre es irgendwo jubeln draußen. Aber vorher wollte ich noch was erzählen.
Oh, okay.
Und zwar ist was für mich Wildes passiert mit Dark Souls. Ne?
Oha.
Also ich habe beschlossen, ich will Dark Souls platinieren.
Oh, okay.
Voll ungewöhnlich. Ich bin ja eigentlich kein Trophy Hunter.
Jetzt wird es richtig wild.
Jetzt wird es richtig wild. Ich weiß nicht, vielleicht ist da jetzt, ne, in meiner Mom-Era startet vielleicht auch die Trophy-Era, ich weiß es nicht.
Und plötzlich machst du auch noch Min-Maxing und sowas?
Ja, so weit wollen wir nicht gehen.
Also okay, ja, gut.
Ja, aber ich habe jetzt angefangen, Dark Souls 1 zu platinieren. Ich hatte nämlich schon einige Trophäen und dachte mir so, eigentlich? Also ich mag die Spiele ja schon so gerne, eigentlich wäre es schon cool, alles zu haben. Und ich bereue es jetzt schon. Aber ich bin schon recht weit. Ich glaube, mir fehlen nur noch so 10 oder 12 Trophäen. Ich muss jetzt noch alle möglichen Upgrades machen. Also du kriegst halt für jede gemaxte Waffe, also maximale Blitzwaffe, maximale krude Waffe, maximale Feuerwaffe oder so, kriegst halt jeweils eine Trophäe. Dann kriegst du eine Trophäe, die dauert eigentlich am längsten, finde ich, für alle unique Waffen haben.
Okay.
Und dafür braucht man halt 2,5 Playthroughs, weil aus Artorias Seele kannst du halt 3 verschiedene Waffen machen.
Mm.
Das heißt, das brauchst du dann schon für alle Covenants, aber die hatte ich schon im ersten Playthrough. Und ja, ein bisschen Farm ist halt mit dabei. Aber eigentlich ist es ganz praktisch, weil ich habe gerade nicht so viel Zeit zum Zocken. Und so farme ich einfach zwischendurch immer irgendwie ein bisschen oder sammle so ein bisschen was. Und das ist dann eigentlich ganz praktisch.
Zwischendurch ein paar Trophys sammeln.
Ja, wirklich. Jetzt
ja, cool.
Bin ich aber gerade dadurch halt in NG Plus 1. Mhm. Und ich habe ja in Dark Souls 3 NG Plus gespielt. Und das war eigentlich recht entspannt bis zu den DLCs.
Mhm.
Und jetzt in Dark Souls 1, also ich bin fast überall Two-Hit. So, die eskalieren da irgendwie voll im NG Plus.
Anders wild. Ja, ich habe es mir auch schon immer mal wieder vorgenommen, die ein oder anderen Spiele mal zu platinieren, vor allem Bloodborne oder so.
Ah.
Also Elden Ring habe ich platiniert.
Oh, ja, nice.
Das haben wir zusammen im Stream sogar gemacht. Also das
du hast mit Save Slot, glaube ich, die Ending dann holen können. Ne?
Genau. Hab mit dem Save Slot dann alle Endings gemacht und so im normalen Playthrough hat man halt auch irgendwie alles gesammelt. Dementsprechend Elden Ring habe ich platiniert. Der Rest ist immer, ich fühle es ähnlich wie bei dir. So, die Spiele sind einem so ans Herz gewachsen, also warum nicht auch platinieren?
Ne, schon. Ja, ist nur halt ein bisschen lästig, weil du brauchst halt alle Zauber und dafür musst du dann verschiedene Questlines machen und dann brauchst für manches halt mehrere Durchläufe und das muss alles auf einem Charakter sein. Das heißt, ne, du musst mehrere Durchläufe machen, du kannst dich 3 Charaktere machen und die Seelen 3-mal verschieden verarbeiten. Also, es ist auf jeden Fall ein Ding. Ich habe so ein Pfeil gefunden, das ist richtig cool. Das hat irgendjemand auf Reddit gemacht. Ist eine Excel-Tabelle und auf jeder Excel-Seite ist von jedem Souls-Spiel alle Voraussetzungen für Trophäen. Das heißt, ich kann da super alles abhaken einfach, was ich machen muss. Das ist so
praktisch. Lass mir mal zukommen.
Ja, kann ich dir raussuchen. Das ist richtig praktisch. Da hast du halt echt für jedes Spiel einen Tab. Dann hast du wie die Trophäe heißt, was du dafür machen oder sammeln musst und wo du das findest und was du vorher nicht gemacht haben darfst, falls es verpassbar ist. Also richtig gute Arbeit von der Person. Shoutout an unbekannte Reddit Menschen.
Ja, da findet man auf Reddit echt mal immer mal wieder diverse Schätze, ne?
Absolut. Ich habe mich gefreut, dass ich nicht der einzige Freak bin, der solche Files anfällt. Also anlegt ist das Wort, das ich suche. Ja, ja, ist jetzt anscheinend, ja, sammle ich jetzt Trophäen. Mal gucken.
Bin mal gespannt, wie lange es dauert.
Ja, ich auch.
Wenn dann
Dark Souls wiederkomme, werde ich vielleicht noch No Death Runner, wer weiß was. Ja. Also die Welt steht mir jetzt neu offen.
Naja, du hast ja jetzt erstmal mit Dark Souls 1 angefangen. Ob dann auch halt 2, 3 Bloodborne und Demon's Souls und so auch noch kommen?
Das ist die Frage. Also 3 denke ich schon, weil das ist ja so mein Favorite-Teil. Bei 2 weiß ich es noch nicht. Da müsste ich mir mal angucken, woraus das besteht. Da kommt mir immer so ein bisschen meine Arachnophobie in den Weg, weil wenn ich irgendwie dreimal dann durch die Spinnenwelt muss, dann weiß ich halt auch nicht.
Stimmt, ja. Das ist natürlich nicht, heftig dann. Ja.
Es hat mich ja auch bei Bloodborne aufgehalten, die Chalices durchzuspielen, weil da irgendwann nur noch ständig diese Rom-Spinnen waren. Das war dann irgendwann auch zu viel. Ich hatte dann ja irgendwann geträumt von denen. Dann dachte ich, okay, es reicht, ich muss aufhören.
Ja.
Ja, also das wäre mir vielleicht noch so im Weg. Aber bei 3 würde ich es auf jeden Fall auch in Angriff nehmen wollen. Ja. Naja.
Bin gespannt.
Mhm. Alright, sollen wir einsteigen?
Ja, let's go. Den Deep Dive, let's go.
Der Deep Dive. Alle schon so im Hippeln, jetzt ist es ja doch wieder am Schnacken. Ja, ich habe euch heute den wunderbaren Rogier mitgebracht, der Zauberer mit Forschungsdrang. Ist eigentlich so der Charakter, der uns noch von den Zauberern und der Nacht der schwarzen Messer bisher so fehlte.
Mhm.
Genau, das heißt, wenn ihr da Interesse habt in der Richtung von diesen Themen und ihr habt euch noch nicht durchgehört, kleine Spoilerwarnung an der Stelle. Also wir gehen so ein bisschen ein auf die Nacht der schwarzen Messer. Wir hatten da auch schon eine Folge zu, das findet ihr in Folge 4, Godwin und der Weg derer, die im Tode leben.
Doch schon so lange her, Folge 4?
Ja, es war Folge 4. Gott. Und wir haben das auch noch thematisiert in Folge 7, zeitliche Einordnung der Zwischenlande, und in Folge 8 bei Rani. Also das sind so 3 Folgen, die ich euch vorher noch ans Herz legen würde, weil das, was wir da schon bequatscht haben, schneide ich jetzt hier nur so oberflächlich an, weil sonst sind wir ja bei 5 Stunden und wir haben wahrscheinlich nur eine.
Wir haben einen strengen Zeitplan heute.
Ja, ist jetzt so lange, bis mein Baby mehr Zeit mir gibt, haben wir einen strengen Zeitplan. Ja, Rogier, wie findest du den Dude so ganz grob?
Naja, also das erste Mal trifft man ihn ja in Schloss Sturmschleier, wenn alles normal läuft, glaube ich, ne?
Mhm.
In dieser einen Kirche. Und er wirkt eigentlich von Anfang an immer sympathisch.
Das finde ich auch, ja.
Immer sehr aufgeschlossen, sehr nett zu einem, und dann, ja, gibt er einem natürlich auch super viele Informationen über die, also dann in der Tafelrundfeste, wenn man ihn dann trifft, über die Nacht der schwarzen Messer, und man erfährt halt super viel von ihm. Deswegen eigentlich allumfassend ein sehr positiver Mensch.
Mhm, habe ich auch so empfunden. Er war mir sympathisch, als er sagte, ich bin Zauberer, wie man wahrscheinlich sehen kann, weil er halt auch diesen riesigen Hut aufhat.
Ja.
Wie Big Head Logan einst. Und ab da war das halt irgendwie schon einfach nett in seiner Art, wie er spricht. Ne?
Ja.
Ja, genau. Ja, wie du sagst, wir lernen ihn halt in Schloss Sturmschleier kennen. Und da sagt er uns auch schon, dass er auf der Suche nach etwas ist. Aber wir wissen halt nicht genau von was. Also er sagt, ich suche etwas in diesem Schloss. Nun ja, wenn ich nicht gerade von Truppenreis ausnehme. Hier wimmelt es geradezu vor befleckten Jägern. Sie opfern unsergleichen für das Verpflanzen. Und ja, wir wissen da halt eigentlich auch nur, dass er etwas sucht. Und mhm, dass er schon irgendwie auf unserer Seite ist, weil er warnt uns ja, ne, vor den Büchen, die uns da Arme und Beine rausreißen wollen.
Ja.
Und was er uns da auch sagt, ist ganz spannend. Also wir sagen ihm dann scheinbar, dass wir Godric herausfordern möchten und uns die große Rune da schnappen wollen. Und das sagt ihm dann, dass wir die führende Hand der Gnade sehen. Und er sagt, wir sollen es so lange genießen, wie wir können, weil er zwar auch im Befleckter ist, aber er kann schon sehr, sehr lange nicht mehr die Hand der Gnade sehen.
Mhm.
Genau. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich mich halt frage, warum er die nicht sehen kann.
Ja, fragt man sich natürlich. Also normalerweise heißt es doch, dass jeder Befleckte auch seine eigene Maiden hat, ne?
Genau.
Und
die haben wir nicht.
Die haben wir nicht, genau. Wir sehen aber die das Glitzer, was uns den Weg weist. Hat Rogier dann auch keine Maiden oder hat er eine Maiden und die ist auch schon tot oder kommt dann so?
Also wenn er eine Maiden hat, kommt die gar nicht zur Sprache. Ich habe aber so eine kleine These aufgestellt, warum er keine Gnade sehen kann.
Mhm.
Und zwar offenbart er uns dann ja so ein bisschen seine Mission. Und zwar möchte er aufklären, was in der Nacht der Schwarzen Messer passiert ist.
Mhm.
Also das ist so das, was ihn interessiert und das, was ihn ja anheizt in seiner Mission, sage ich mal. Und aus seiner Kleidung und seinem Rapier geht halt hervor, dass er ein ketzerischer Schimmersteinmagier sei. Und ich dachte mir, vielleicht kommt das Ketzerische eben von seinem Durst nach diesem verbotenen Wissen, was er da sucht.
Mhm.
Und vielleicht führt das ja dazu, ne, dass die zwei Finger gesehen haben, okay, der Dude, der sucht da Dinge, die wir eigentlich nicht an der Oberfläche haben wollen, weil auch diese ganzen, die im Tode leben, sind ja ketzerisch.
Mhm.
Und das untersucht er allerdings auch, da gehe ich gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Und vielleicht ist das Interesse an diesen Intrigen und diesem verbotenen Leben im Tod das, was so gegen den Willen der zwei Finger spricht. Und vielleicht wurde ihm dadurch dann auch die führende Hand entzogen.
Gut möglich, weil vielleicht auch der Gedanke halt da ist, dass Befleckte haben ja eigentlich in Anführungszeichen den Auftrag, geh auf den Thron.
Also ich will.
Genau, versuch hier Elden Lord zu werden. Und Rogier scheint dann diesen Auftrag halt überhaupt nicht wahrnehmen zu wollen, sondern hat halt seinen eigenen Auftrag, will halt Informationen sammeln. Und dass dann der höhere Wille oder die zwei Finger sagen, ja gut, okay, der, auf den können wir uns nicht verlassen, der kriegt jetzt erstmal keine Gnade mehr.
Ja, das hatte ich mich halt auch gefragt, ob das vielleicht daran liegt. Weil das fand ich ein ganz interessantes Detail, weil das so noch nicht groß thematisiert wurde, was eigentlich dazu führt, dass man diese führende Hand hat oder eben nicht. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, ne, weil wenn man auch drüber nachdenkt, wie das mit Rani so gelaufen ist und dem Weg der Himmlischen, wenn man nicht nach dem Willen der zwei Finger handelt, dann hat das ja für gewöhnlich schon Konsequenzen.
Ja.
Und vielleicht ist das genau der Grund.
Das ist sehr gut möglich.
Mhm. Noch ergänzend, also er ist halt ein Schimmersteinmagier, ein ketzerischer, wie gesagt. Und er will uns auch Magie in Form von Kriegsasche beibringen. Und zwei davon sind karianischen Ursprungs. Da sieht man dann halt auch, dass er wahrscheinlich in Raya Lucaria gelernt hat.
Mhm.
Würde ich da mal von ableiten. Genau. Ja, seine Mission, ich habe es gesagt, die Untersuchung der Nacht der Schwarzen Messer, die wir halt auch schon thematisiert haben in Folge 4, wie gesagt. Und ich glaube, bei Rykard kam es auch noch mal zur Sprache und bei Radahn auch noch. Ist ja ein sehr wichtiges Geschehnis, ne? Also ging ja dem Shattering voraus und somit Auslöser unserer ganzen Geschichte hier, wenn man so will.
Das einschlagendste Ereignis der Geschichte in Elden Ring.
Genau. Und dementsprechend ist es auch nicht so seltsam, dass Rogier das eigentlich erforschen möchte. Ich würde aber nochmal chronologisch seine Geschichte durchgehen und springe einmal noch zurück zum Schloss Sturmschleier.
Mhm.
Denn da hat er uns das ja schon so ein bisschen angeteasert, dass er da was sucht und das hat eben mit dieser Mission zu tun. Und wenn man im Schloss Sturmschleier über ganz krude Wege in so einen Abgrund schleicht, sag ich mal, dann finden wir da ja auch so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Leichenknospe von Godwin. Also du siehst ja dieses entstellte Gesicht da, das ist ein großer schwarzer Blob.
Dieses Wurzelgemisch aus Gesicht und keine Ahnung was, ne?
Genau, ja. Das entdeckt man dort und das ist halt genau das, was Rogier auch gesucht hat. Das wissen wir, weil da ein Blutfleck vorliegt, den man aktivieren kann, um die letzten Momente von Rogier quasi zu betrachten. Und da sieht man, dass er dann mit diesem Todesfluch infiziert wird, was ihn natürlich zum Sterben verurteilt. aber nicht sofort. Mhm. Wenn wir als Spieler infiziert werden, dann haben wir zwar dieselbe Animation, die man auch bei Rogia sieht. Wir sind allerdings dann instant tot. Kommen allerdings wieder, weil wäre sonst irgendwie hardcore. aber Rogia ist erstmal nur infiziert, geht zur Tafelrundfeste und da treffen wir ihn dann auch wieder. Und man kann auch so ein bisschen sehen, vielleicht habt ihr das auch mal gemacht, er hat da eigentlich so, ich weiß nicht, ob das eine Decke hat er, glaube ich, richtig drüber, nicht nur sein Gewand. Er hat so eine Decke über den Beinen und wenn man die Kamera so ein bisschen, ne, so ein bisschen dreht, dann sieht man auch, dass da Fliegen und Wurzeln drunter sind. Was ein bisschen eklig ist, aber das ist jetzt sein Leben. Scheiße. Ja.
Stimmt nicht mit Rogia.
Irgendwas stimmt nicht mit Rogia, genau. Und das ist eben dieser Todesfluch und er kann sich aufgrund dessen nicht mehr bewegen, wenn wir dann mit ihm in der Tafelrundfeste sprechen. Und er sagt dann auch zu uns, ich lese das einmal vor, die missgestaltete Leiche unter Sturmschleier, das ist eine heilige Reliquie aus der Verschwörung der Schwarzen Messer. So ist jene berühmte Nacht des Attentats bekannt. Und erzählt uns dann auch von dem Diebstahl der Rune, also der Todesrune, die vom Malekith gestohlen wurde und von dem Beginn des Shatterings. Und sagt dann auch, ich wollte einst ein Gelehrter werden, weißt du. Ich habe viele Stunden damit verbracht, die Archive nach Wissen über diese schicksalhafte Verschwörung zu durchforsten. Die Welt ist aus den Fugen geraten und wenn du sie wieder in Ordnung bringen willst, solltest du besser verstehen, was dazu geführt hat. Und dieses Ding ist schuld an meinem jetzigen Zustand. Ich rate dir zu äußerster Vorsicht, störe die Leiche nicht mehr als nötig.
Ja.
Ja, das hat er auf die harte Tour gelernt.
Aber interessant, dass wir, wenn ich mich richtig erinnere, da irgendwie nicht beeinflusst werden von dem Fluch.
Das ist korrekt. Allerdings sagt er auch, störe die Leiche nicht mehr als nötig. Also wir wissen nicht, was er damit gemacht hat.
Ich bin da auch drauf rumgesprungen und habe drauf gehämmert und nichts ist passiert.
Ja, ich auch, to be fair. Ja, aber er scheint irgendwas gemacht zu haben, ja, was zu weit ging. Ja, vielleicht, das wäre ja auch crazy, vielleicht war die halt auch vorher aktiv und ist dann inaktiv geworden, nachdem sie Rogia verflucht hat.
Ja, vielleicht hat es dann auch so irgendwie Verbindungen, also direkte Verbindungen zu Godwin, der da irgendwie mit diesen Wurzeln dann noch interagieren kann und hat dann halt gemerkt, okay, da ist jemand, der da irgendwie was macht an meinem Wurzelstrang in Schloss Sturmschleier und wollte dann diese Person dann halt aufhalten, in dem Fall Rogia, und war dann wieder weg, als Rogia fertig war.
Auf der anderen Seite ist Godwin ja schon in so einem
lethargischen
Zustand. Ja, aber vielleicht ist das wie bei so einer fleischfressenden Pflanze, so schnapp.
Godwin kann eigentlich nicht mehr wirklich viel machen, das ist richtig.
Ja, aber jetzt, wo du es sagst, schon interessant, dass es bei ihm passiert ist, bei uns passiert gar nichts. Hat vielleicht aber auch nur Gameplay-Gründe.
Ja.
Könnte auch noch sein, ne? Aber naja, bei Rogia ist es jedenfalls so gelaufen und er sagt uns da dann auch schon mal so ein Motiv, ne? Also die Welt ist aus den Fugen geraten und wenn du sie wieder in Ordnung bringen willst, solltest du besser verstehen, was dazu geführt hat. Aber was dazu geführt hat, ja, das erfahren wir ja auch in unserem Laufe. Ne, haben wir auch schon in den vorherigen Folgen besprochen. Und Rogia ist ja auch ausschlaggebend dafür, dass wir dann zu Rani gehen. Wir haben noch so ein paar Dialoge mit ihm und Rogia ist als Befleckter allerdings nicht in seinem, ja, verstümmelten Zustand, sage ich jetzt mal, das erste Mal zur Tafelrundfeste gekommen, sondern er war da schon, bevor wir das erste Mal dort waren, ne?
Mhm.
Und er hat da auch die getroffen, den Jäger der Toten und Fia, die Begleiterin am Sterbebett. Und er und Fia haben auch diskutiert über die schwarzen Messerabdrücke, weil Fia erzählt uns das tatsächlich. Sie sagt, habt ihr je von den Abdrücken schwarzer Messer gehört? Der liebe Rogier spricht im Bett andauernd über sie. Und die uralte Verschwörung, durch die der erste Halbgott fiel. Die schwarzen Messer der Assassinen, die damals diesen Mord ausführten, sowie die Abdrücke der Messer, bergen die Wahrheit über diese Verschwörung. Aber solch große Taten sind wahrlich nicht mein Metier. Das ist eine Lüge, Spoiler. Doch dem lieben Rogier kamen die Tränen, als er davon sprach. Tatsächlich erzählte mir auch eine andere andere Person von den Abdrücken der schwarzen Messer, die den lieben Rogier so faszinieren. Und dann gibt sie uns eben eine Karte mit dem Hinweis zum Messerabdruck, der in Lyonia ja zu finden ist. Mhm. Und sagt dann noch, aber es wäre nicht recht, ihm das hier zu geben, so wie er jetzt in der Tafelrundfeste festsitzt. Vielleicht habt ihr Verwendung dafür. Ja, also wir wissen schon, dass es eine Intrige von Fia ist. Da kommt dann auch bald wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu.
Ihr habt sie angeteasert schon?
Ja, schon angeteasert. Wir wissen auf jeden Fall, also falls ihr das noch nicht wusstet, dass es eine Intrige ist, Sophia ist schon so Godwins Girl.
Ja.
Sie kennt sich sehr gut aus damit. Ja, für Rogiers Geschichte ist das aber weniger jetzt von Bedeutung als für die Geschichte von Dee. Deswegen lasse ich das jetzt auch erstmal so stehen. Was aber relevant eben ist, ist, dass Rogier regelmäßig zu Fia gegangen ist, sich auch von ihr hat umarmen lassen. Sie sagt ja unter Tränen und er hat im Bett darüber gesprochen. Das heißt, er hat ihre Begleitung im Sterbebett genutzt und ist sich eben auch darüber ausgetauscht. Und daher wissen wir dann eben auch nochmal, dass er sehr inbrünstig da an Wissen interessiert war und sich da nicht nur mit uns, sondern auch vorher schon mit anderen Anwesenden in der Tafelrundfeste ausgetauscht hat.
Ob das dann auch schon in dem Moment dadurch, dass Rogier aktiv zu Fia ist und die Begleitung gewünscht hat von Fia, sage ich jetzt mal, Rogier definitiv bewusst ist, okay, mit mir geht's zu Ende?
Möglich ist es eigentlich, wenn man da so drüber nachdenkt. Ne?
Weil Fia ist ja eine Begleitung auf dem Sterbebett.
Und aber tot sind wir alle.
Tot?
Untot.
Es ist jetzt ein bisschen diskutabel, weil wir sind ja auch keine lebenden Toten. Also keine, die im Tod leben.
Ja, das stimmt. Das also hatten wir, glaube ich, schon mal so ein bisschen, dass es ein bisschen schwierig ist, weil man muss ja irgendwie sterben, um in die Zwischenlande zu kommen, aber es ist nochmal anders, als im Tod zu leben.
Also wir sind keine Toten, wir sind aber auch keine Lebenden. Wir sind irgendwie irgendwas Undefiniertes.
Ja, ich glaube, da kommt vielleicht nochmal ein bisschen mehr Licht drauf, wenn man sich dann Fias Rolle nochmal genauer anschaut.
Ja.
Was genau die Begleitung dann ausmacht. Wir wissen, also ich weiß jetzt halt nicht, ob er erst zu ihr hingegangen ist, nachdem er in dem Zustand ist. Er kann ja gar nicht mehr gehen, da. Oder ob er vorher halt schon hingegangen ist.
Deswegen, das kann natürlich auch sein, einfach nur für moralischen Support.
Genau, weil wir gehen ja auch zu Fia.
Ja.
Deswegen ist es so ein bisschen schwer zu sagen an der Stelle, aber eine gute Frage. Die habe ich mir gar nicht gestellt. Könnte halt sein, ne? Aber da wir auch hingehen und sie es allen Befleckten anbietet, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vorher schon drüber gesprochen haben.
Das kann auch gut sein, ja.
Vielleicht, also jetzt ein bisschen mutmaßen, vielleicht hat Fia ihn ja auch Richtung Sturmschleier geschickt.
Ja, ist natürlich auch eine Vermutung, weil Fia verfolgt ja natürlich einen Plan. Dazu kommen wir dann vielleicht das nächste Mal. Und hat Rogier da dann auch ein Stück weit benutzt.
Ja. Genau das. Aber gut, da kommen wir zu. Ich versuche nicht zu sehr abzuschweifen. Genau, also wir haben eine Karte bekommen und wir suchen und finden dann auch mit Hilfe von Fias Karte den besagten Messerabdruck und können den dann Rogier zeigen. Und er kommt zu dem Schluss, dass es dann die Hexe Rani war, die die Waffen der Assassinen verzaubert hat und drängt uns, Rani aufzusuchen und eben in ihre Dienste zu treten, um dann mehr zu erfahren. Und er sagt uns, auch wenn es nur ein Fragment war, man kann einen Gegenstand nur mit der Macht der Rune des Todes erfüllen, wenn ein ganz bestimmtes Ritual vollzogen wird. Spuren des Ritualvollziehers müssten bis heute in dem Abdruck überdauert haben. Die Hälfte meines Körpers ist vom Tod erfüllt. Ich bin sicher, das verleiht meinen Augen die richtige Sicht. Und das finde ich super spannend, weil das bedeutet, dass er sein schlussendliches Wissen, das er gesucht hat, überhaupt erst durch die Berührung mit dem Tod erlangen konnte. Mhm. Also dieses ganze Archivwissen von der Rune des Todes, dem Ritual, den Assassinen, hat halt trotz wer weiß wie viel jahrelanger Forschung nicht ausgereicht, sondern er musste wirklich mit dem Tod dann infiziert werden. Er hat den Tod gebraucht, um dann verstehen zu können, was passiert ist. Das fand ich irgendwie ganz tragisch.
Ja, ist interessant, sehr tragisch, weil quasi du weißt, dass du sterben wirst und erst dann kannst du dir das Wissen aneignen, das du haben willst.
Genau, und das hat mich auch so ein bisschen zu der Frage geführt, ob nicht schon viel mehr Leute Rani auf der Spur waren, aber es halt nicht so weit geschafft haben. Weil sobald du diese Erkenntnis erlangen kannst, bist du schon unbeweglich und zum Tode verurteilt.
Ja, gut möglich, ja.
Also das ist echt eine verdammt gut vertuschte Intrige durch diesen Mechanismus. Also wenn du es rausfinden kannst, dann hast du nicht mehr genügend Zeit quasi und nicht mehr die Mittel.
Ja.
Ja, das fand ich ja wirklich ganz interessant. Und auch den nächsten Punkt, weil er hat Rani dann am korrekten Ort vermutet und das ist halt einfach ihr Zuhause.
Ja, komisch.
Und sie galt ja als verschwunden, also Rani jetzt. Und im Nachhinein habe ich mich dann gefragt, warum hat sie denn nie jemanden zu Hause gesucht? Hab mich dann aber auch gefragt, vielleicht sind alle auch an Loretta Idi und den Wächtern gescheitert.
Ne? Das ist genau der erste Gedanke, den ich hatte, dass halt, man muss ja durch Schloss Karia durch und das scheint vielleicht nicht jeder geschafft zu haben.
Ja, aber an sich ist das schon lustig, ne? So, sie ist weg, keine Ahnung, wo sie ist und sie sitzt halt einfach zu Hause.
Guck doch einfach mal daheim. Der logischste Ort. Ne? Aber Ruschir sagt doch irgendwie was, dass, ich krieg's nicht mehr richtig hundertprozentig zusammen, aber sagt Ruschir nicht irgendwie, in der Vergangenheit war Rani häufiger mal bei ihren Türmen oder so, ne?
Ja, genau. Da vermutet er sie dann auch entsprechend. Ja. Das finde ich halt eigentlich ganz lustig. Aber das ist jetzt dann schon zweimal. Also um die Abdrücke lesen zu können, musst du sterben. Und um Rani zu finden, wirst du wahrscheinlich sterben. Also es sind so zwei Punkte, ne, die eigentlich ja relativ so auf der Hand liegen. Also du brauchst den Tod, um den Tod zu lesen und du kannst ja schon denken, wo Rani ist, aber stirbst wahrscheinlich, um hinkommen zu können. So. Also man merkt, die Forschung, die sich Ruschir da ausgesucht hat, ist nicht die zugänglichste.
Ja, hier und da werden diverse Steine in den Weg gelegt.
Diverse. Ja, genau. Wir machen das dann aber. Wir treten in Ranis Dienste. Rani weiß das auch, aber sie denkt sich, ja, mal gucken, wie weit wir trotzdem kommen. Aber sobald du mich verrätst, dann geht es ja an den Kragen. Das haben wir auch in der Rani-Folge noch mal ein bisschen mehr thematisiert.
Das finde ich halt auch immer super interessant, weil Rani weiß direkt von Anfang an eigentlich nur, dass wir da sind, um irgendwelche Informationen zu sammeln.
Ja, die durchschaut dich direkt.
Also, du bist ja auch nur einer von denen, die wissen wollen, was in der Nacht der Schwarzen Messer passiert ist. Aber ja. Ich gewähre dir mal meine Dienste.
Jetzt, wo du es so sagst, vielleicht hat sie wirklich auch schon mehrere getroffen, die dann aber vielleicht auch Rani betrogen haben und dann da geendet sind. Ne?
Kann vielleicht auch Rani betrogen oder irgendwie im Zuge ihrer Dienste verstorben sind.
Ja, aber so oder so kommt mir durch die Betrachtung von Ruschirs Geschichte nochmal so ein bisschen der Verdacht, dass wir nicht die Ersten sind, die vielleicht so weit gekommen sind.
Mhm.
Aber ne, das ein oder andere kleine Kieselsteinchen ist halt auf dem Weg gewesen. Wodurch der ein oder andere es dann vielleicht nicht mehr groß weit geschafft hat.
Ja.
Wahrscheinlich bis zu Rani, würde ich mal vermuten. Maximal.
Ja, maximal wahrscheinlich, ja. Also viel mehr nicht, weil wir sind ja die erste Person, die tatsächlich was gerissen bekommen.
Ja, genau. Fand ich jedenfalls irgendwie ganz, ganz witzig auf eine Art. Ja, nachdem wir dann in Ranis Dienste getreten sind und wir dann zurückkehren zur Tafelrundfeste, bemerken wir halt auch, dass Rogiers Zustand sich wirklich rapide verschlechtert und er sagt uns das auch so.
Mhm.
Und schon bald büßt er, nachdem er sich dann halt schon nicht mehr bewegen kann, auch jegliche Reaktionsfähigkeit ein. Er spricht dann nicht mehr mit uns. Kann sich nicht mehr regen und er liegt dann auch bald den Todeswurzeln und hinterlässt uns damit noch eine letzte Nachricht, in der er uns den Aufenthaltsort von Dies Zwilling mitteilt. Dazu dann wahrscheinlich auch mehr eher in Dies Geschichte.
Mhm.
Und das Ende von Ruschir ist dann eigentlich, dass Fia ihn als einen ihrer Champions an den Thron des Prinzen des Todes in den Tiefen der Tiefwurzel ruft. Ne, das ist so das Letzte, was wir von Ruschir sehen.
Ja.
Und als ich mir den Charakter angeguckt habe, dachte ich mir, wir haben irgendwie gar nicht so viel zu ihm. Und deswegen habe ich mir so ein bisschen Gedanken eigentlich noch aufgeschrieben, die ich mit dir so ein bisschen diskutieren wollen würde, weil ich mich halt frage, was Rogier eigentlich angetrieben hat. Und da gibt es so eine Bemerkung in seinem Rapier, die mich nachdenklich stimmt.
Okay.
Weil da steht drinne, ich scrolle, da steht, dass dieser Wissensdurst, den er hat, scheinbar seinen Preis hatte, weil Rogier hat sich stets distanziert verhalten, was mit einer Wut, Trauer, Reue oder Angst einherging, die von niemandem bemerkt werden konnte.
Okay.
Und ich finde, das ist so eine kleine Bemerkung, ne? Also er hielt sich distanziert von anderen und hatte deswegen entweder Wut, Trauer, Reue oder Angst, die aber nicht bemerkt wurden von anderen. Das steht in seinem Rapier drin. Und das stimmt mich halt nachdenklich, weil ich verstehe so grundsätzlich das Bedürfnis, so ein geschichtsträchtiges Ereignis vollumfänglich verstehen zu wollen. Und ich verstehe auch so die Einsamkeit, die vielleicht die Distanz erklärt, die eine Suche nach verbotenem Wissen mit sich bringt.
Mhm.
Aber ich frage mich halt, ob es wirklich nur dieser Wissensdurst war oder was anderes dahinter steckt.
Irgendwie persönlich irgendwie noch irgendwas erfahren hat, was damit zu tun hat.
Genau, weil es gibt noch eine Bemerkung von die, die ich dazu noch ganz interessant finde, weil er, ist von Rogier, nicht von die. Von Rogier ist es noch eine Bemerkung. Er fragt uns, kennt ihr die, die im Tode leben? Die Vorstellung vom Leben im Tod widerspricht der goldenen Ordnung. Hence vielleicht auch noch so, ne? Sein Interesse, der Grund, warum er die Gnade nicht sehen kann. Nach dies Aussage müssen diese befleckten Ungeheuer ausgelöscht werden. Um ehrlich zu sein, suche ich das Mal, um sie zu retten. Du magst es seltsam finden, aber bei meiner Untersuchung der Nacht der Schwarzen Messe habe ich etwas entdeckt. Diese Seelen haben kein Vergehen begangen. Sie haben jedes Recht auf Leben, nur sind sie zufällig auf einen Fehler in der Ordnung gestoßen. Und dann habe ich mich gefragt, ob das jetzt moralischer Antrieb noch ist oder ob er jemanden verloren hat an dem Tod.
Dass er selber jemanden nahe ist, hatte der zu denen wurde, die im Tod leben.
Ja, genau.
Und deswegen da natürlich auch so eine persönliche Verbindung hat und sagt, okay, ich will die aber eigentlich retten und nicht töten.
Und dadurch dann vielleicht erst dieser Wissensdurst entstand, was ist eigentlich da passiert, weil das der Schlüssel für ihn wäre, die zu retten. Also man hat, wenn man die Quest so verfolgt, eigentlich den Eindruck, sein Hauptantrieb ist die Aufklärung der Geschichte, um dann was zu verändern, weil er sagt ja, ne, um etwas zu bewirken, muss man das Vergangene verstehen.
Mhm.
Aber diese Bemerkungen in seinem Rapier mit den Distanzierthalten, die Emotionen, die er fühlt, die ja alle negativ geprägt sind, egal ob es jetzt Reue, Angst oder Trauer oder Wut ist, ne?
Ja.
Und dann noch diese Aussage, dass er die retten möchte, die im Tode leben, die stimmen mich nachdenklich.
Ja, das stimmt. Also wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, könnte es wirklich hart sein, dass er irgendeine persönliche Verbindung mit irgendjemand hat, der da irgendwie mit involviert war, auf irgendeine Art und Weise. Sehr vage jetzt formuliert natürlich, aber man findet ja auch, glaube ich, nichts oder keine Person oder eine Leiche oder irgendwas, das in Verbindung damit Rogier sein könnte. Es sei denn, man findet da irgendwas oder man kann irgendwas finden, aber man findet keine Verbindung dazu, sodass das halt nur irgendwie Vermutungen sein könnten, dass man sagt, okay, das, was da irgendwie zu finden ist, das haben wir ja häufig in Souls-Spielen, dass man in der Umgebung irgendwas findet, was man irgendwas zuweisen könnte.
Mhm.
Und dass man vielleicht auch irgendwo eine Leiche findet oder irgendwas so identifizieren könnte, in der Theorie.
Irgendjemand mit dem Hut oder so.
Ja, wo man sagen könnte, okay, das könnte was mit Rogier zu tun haben.
Ja. Ja, das finde ich halt auch super interessant. Also das Einzige, was ich noch gefunden habe, ist so ein kleiner Dialogfetzen von die. Also Rogier sagt halt noch, wenn die wüsste, was mich jetzt antreibt, würde er sicherlich vor Wut kochen oder vielleicht würde er sogar Mitleid empfinden. Und die sagt zu Rogier nach seinem, ja, ich nenne es jetzt mal Unfall, ich kann das nicht mit ansehen. Nehmt euch diese Lektion zu Herzen, meine Beste. So endet jeder, der sich von den lebenden Toten verführen lässt. Ist die Gnade erst besudelt, verfaulen die Menschen von innen heraus. Sie zerbrechen daran.
Ja, gut, die nimmt es natürlich in seiner Agenda mit auf dann.
Ja, genau.
So, seht, was der Tod anstellen kann. Er muss vernichtet werden.
Und ich weiß halt nicht, es sagt halt so end jeder, der sich von den lebenden Toten verführen lässt. Ist es jetzt so ein, ja, so ein rhetorisches Ding, ne, der sich verführen lässt, oder gab es da wirklich jemanden? Weißt du, ist es wortwörtlich oder ist es allgemein gesagt?
Also du meinst tatsächlich in einer romantischen...
Nicht mal unbedingt in einer romantischen, aber dass es vielleicht eine lebende tote Person gab, die Rogier eben am Herzen liegt. Also ob das jetzt romantisch ist oder familiär oder sowas, keine Ahnung.
Aber ja, aber verführen wird mich dann halt, gut, vielleicht jetzt nicht unbedingt in meinem romantischen Umfang, sondern halt irgendeine Person geht zu Rogier hin und sagt, hier, komm doch mit, werde doch auch quasi zu einem lebenden Toten und sei bei mir, so nach dem Motto, ne?
In dem Sinne verführen, ja.
Dass das halt genau Rogier dazu überreden, auch in den Dienst der lebenden Toten zu gehen, wenn man es mal so ausdrücken mag, dass das halt nach Verführung klingt. Also das würde ich zu Verführung denken.
Ja, anstatt halt einfach nur,
in Anführungszeichen, einfach nur Person zu haben, die aus welchen Gründen auch immer, also eine nahestehende Person von Rogier, die aus irgendwelchen Gründen dann zu einer lebenden Toten wurde.
Also
und deswegen, da eigentlich so keine Verführung ist, sondern einfach nur, ja, da ist eine Person, die Rogier nahesteht, aber halt irgendwas mit den lebenden Toten zu tun hat.
Aber es ist halt dies Perspektive, weißt du?
Ja, zu genau.
Dem ist das ja alles durchtrieben, genau. So.
Das ist dann natürlich vielleicht hochgestochen gesagt der Populismus von die.
Ja, ich glaube, das ist wirklich der Populismus von die, weil Rogier will sie ja heilen. Er hat ja nicht das Bedürfnis, da beizutreten.
Ja.
Ne? Aber es, oh, jetzt wo ich da so laut mit dir nochmal drüber nachdenke, vielleicht kommt das auch von Fia. Vielleicht hat sie ihm da auch ein Floh ins Ohr gesetzt.
Kann natürlich sein, weil Fia hat ja auch die Agenda.
Ja, sie, ich weiß nicht, ob Fia sie heilen möchte, aber sie will ja auf jeden Fall, dass sie akzeptiert werden.
Fia will, dass sie akzeptiert werden und will halt irgendwie Godwin ein neues Leben schenken.
Mhm. Jetzt ganz grob gefasst, weil coming soon und so. aber das könnte natürlich auch sein. Wir wissen ja, dass Rogier regelmäßig bei Fia war und er mit ihr darüber gesprochen hat. Vielleicht ist dann diese Erkenntnis, dass die nichts verbrochen haben und die eigentlich von ihrem Leid so befreit werden sollten und was Besseres verdient haben, die keine Schuld trifft, vielleicht auch etwas, was er durch die Gespräche mit Fia dann aufgenommen hat.
Ja, vielleicht ist ja auch Fia die ihm nachstehende Person.
Oh, dumm, dumm, dumm. Ja, das könnte
natürlich
sein.
Würde natürlich dann auch erklären, warum dann plötzlich Rogier als Champion bei Fia auftaucht. Dass die zwei sich halt schon sehr nahe sind irgendwie.
Ja, das könnte tatsächlich sein, weil er auch, oh, ich hoffe, man hört, was gehört. Ups. weil er ist ja als distanziert beschrieben, geht aber zu Fia. Also ist sie vielleicht die Person, wo keine Distanz mehr herrschte. Vielleicht haben sie sich irgendwie ein bisschen anvertraut auch.
Ja.
Ob das bei Fia jetzt aus Herzensgüte kam, aber vielleicht hat sie die im Tode lebende Rogier verführt.
Vielleicht auch verführt. Wobei bei Fia, also Fia, ich komme jetzt ein bisschen drauf an, wenn ich die Recherche noch ein bisschen genauer durchführe. Bei Fia habe ich halt so den Eindruck, dass es auch so ein bisschen zweischneidig ist. Einerseits eine sehr vertrauensvolle Person, andererseits natürlich auch eine Agenda, die sie verfolgt und auch durchzieht ohne und mit jedem Mittel.
Mhm.
Weil Fia, um es nur mal kurz anzureißen, hat ja auch bei ihren Champions hier, oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ihren Adoptivvater, sage ich jetzt mal.
Ja. Der so ein bisschen eine chunky Rüstung hat, der so ein bisschen an Zwiebelmann erinnert.
Genau, die Rüstung erinnert so ein bisschen an Zwiebelmann. Mhm. Lionheart heißt er, glaube ich. Löwenherz. Heißt er Löwenherz?
Ja,
ich glaube, Löwenherz.
Kann gut sein,
genau, und deswegen glaube ich, dass Fia halt auch schon eine sehr liebevolle Person sein kann. Aber halt auch ein sehr striktes Ziel hat.
Ja.
Dementsprechend könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass die tatsächlich auch eine emotionale Verbindung miteinander hatten, Roger und Fia.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also vielleicht war ja sein Ursprungsantrieb, die Geschichte aufzuklären. Ich glaube, ich muss gleich Schluss machen, es tut mir so leid. Hier ist gut. Drama ein paar Zimmer weiter. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass Roger dann vielleicht mit der Forschung angefangen hat, mit den Archiven, sich dann Fia anvertraut hat und dadurch dann diese Wegänderung stattgefunden hat, mit dem neuen moralischen Kompass dann auch da helfen zu wollen mit denen, die im Tode leben. Das kann ich mir vorstellen.
Das kann auch gut sein, ja.
Ja.
Auf jeden Fall sehr spannend. Und wenn wir dann das nächste Mal Thema 4 und die ein kleines bisschen noch intensiver beleuchten, vielleicht fällt uns da noch das ein oder andere auf.
Ja, da bin ich mal gespannt, was du noch rausfindest und ob wir da noch so ein paar Parallelen finden.
Ja.
Und ich hoffe sehr, ihr hört nicht so viel Babygeschrei gerade im Hintergrund. Ich höre, mein Mann ist da, ich lasse es nicht einfach sterben irgendwo.
Wow. Das, oh, das kann ich erst mal schreien. Und hinten ist.
Ja, aber ich fand es auf jeden Fall ganz cool, mir Roger noch mal ein bisschen genauer anzuschauen. Leider gibt es nicht so viele Sachen außerhalb seiner Quest zu ihm. Ist ein bisschen wie bei Senen und Celuvis. Aber ja.
Ja, das sind halt immer die Geschichten, wo man dann doch super viel reininterpretieren kann. Wie wir jetzt ja auch die letzten 10 Minuten gemacht haben.
Ja, das stimmt. Alright. Hast du noch irgendwelche Gedanken, die du loswerden möchtest?
Jetzt gerade im Moment nicht. Ich denke, da kommt dann, dadurch, dass es halt doch gut zusammenpasst, einiges, wenn ich dann Fia beleuchte, dass da vielleicht das eine oder andere aufploppt und sagen, oh, darüber könnte man vielleicht doch nochmal reden. Und ergänzend dann zu heute erzählen. Deswegen, ja, im Moment keine weiteren Fragen, aber kommt
dann
bestimmt noch was.
Dann freue ich mich auf das, was du herausfindest. Und ich hoffe, für euch war es auch interessant. Jetzt haben wir doch tatsächlich auch schon wieder eine Dreiviertelstunde voll. Das freut mich. Jetzt sind wir ja tatsächlich bei den Längen, die wir ursprünglich mal angedacht haben. Ist ja crazy.
Das stimmt. Bevor wir den Podcast gestartet haben, darüber unterhalten, hey, wie lange wollen wir die Folgen ungefähr machen? Ja, ich denke, so eine Dreiviertelstunde, Stunde ist okay. Und wir hatten keine einzige Folge, die so kurz war.
Ja, wir wissen ja alle, was passiert ist, ne? Never forget Easter Egg Folge 3 Stunden oder was?
Oh Gott, ja, unsere letzte oder vorletzte Schnackfolge war die wirklich längste Folge mit genau 3 Stunden ziemlich.
Ja, das auch noch.
Oh, ja.
Naja, wie das halt so ist, ne? Machst du nix. Aber es ist halt auch schön zu plaudern. Ja, danke schön, dass ihr uns auch wieder gelauscht habt. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Gedanken zu Roger. Was denkt ihr? Hatte er von Anfang an ein persönliches Motiv oder war es doch erst die Forschung und dann die Ideologisierung, die durch Fia vielleicht dazugekommen ist? Wir freuen uns auf jeden Fall. Bewertet uns, folgt uns auf Spotify, YouTube und Co. Gerne her mit eurem Feedback und Gedanken auf unseren Discords. Yes. Und schaut bei Jay vorbei auf Twitch, twitch.tv/orgjay. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Das machen wir. Dann gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss.